Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Schweizer Radio DRS 2, Zeit für Kontext zum Thema Vom Scheitern zur Lebensfreude, am Mikrofon Angelika Schett. Hat wer scheitern kann wirklich mehr vom Leben? Lohnt es sich, die Bereitschaft zum Scheitern zu kultivieren, statt verbissen dem Arbeits- oder Beziehungserfolg nachzuhecheln? Vor allem, was verstehen wir überhaupt unter Scheitern? Ute Lauterbach, Philosophin und Buchautorin, hält viel von der Fähigkeit zu scheitern. Ute Lauterbach, warum favorisieren Sie das Scheitern, ausgerechnet das Scheitern im Hinblick auf mehr Lebensfreude?
Es ist nicht so, dass ich denke, das Scheitern ist grundsätzlich viel besser als Erfolg. Das Scheitern ist unvermeidlich. Also irgendwas scheitert immer. Die Geliebten kommen dir abhanden, der Bus fährt dir weg, was auch immer. Und wenn wir uns dann obendrein noch grämen, sind wir doppelt schlecht bedient. Deshalb plädiere ich dafür, dem Scheitern, das ja eben unvermeidlich zum Leben dazugehört, immer wieder eine gute Seite, eine neue Seite abzuringen.
Sie sagen ja, im Grunde genommen ist Lebenserfüllung etwas viel Wichtigeres als Arbeitserfolg. Kann man das überhaupt so gegeneinander abgrenzen?
Es wäre wunderschön, wenn wir es nicht mehr gegeneinander abgrenzen müssten, wenn wir sagen könnten, Arbeit ist Vergnügen. Wir sind aber darauf gedrillt, zu denken, erst die Arbeit und dann noch lange kein Vergnügen. Und das Ziel, ein Ziel, das ich wunderbar fände, wäre, wenn wir diese beiden Pole integrieren könnten. Das heißt, dass uns die Arbeit nicht mehr der Ekelposten unter der Woche ist, sondern einfach etwas, was sich mit ähnlicher Freude wie der Urlaub in unserem Leben zeigt.
Würden wir alle schön finden, ist real leider nicht immer so gut möglich. Nun, Sie sagen ja auch, dass eine fehlerfrohe Grundhaltung geradezu eine zentrale Stellung haben sollte in Bezug auf die Lebenskunst.
Wenn ich nicht fehlerfroh bin, dann bin ich ja automatisch sicherheitsorientiert. Dann bewege ich mich in dem kleinen Laufstellchen dessen, was ich gut kann. Und das ist sehr oft nicht das, was mir wirklich Freude macht. Also wenn ich fantastisch exzellente Excel-Tabellen erstellen kann und das mich aber zutiefst anödet, dann habe ich meine Lebensfreude im Grunde schon verpasst. Und das finde ich sehr schade. Ich würde es mal so auf einen Punkt bringen. Da, wo die Begeisterung ist, ist die Berufung und nicht da, wo ich irgendwas mal prima gelernt habe.
Sie haben ja auch Beispiele in Ihrem Buch, zum Beispiel von einer Frau, die beruflich sehr viel Erfolg hat, aber privat sehr unglücklich ist. Das ist ja oft etwas, was Menschen kennen, was sie auch verwirrt, weil sie denken, ich mache ja alles, ich leiste, aber so richtig froh macht mich das nicht. Da würden Sie ja jetzt sehr anknüpfen.
Man hat sich verfehlt, wenn es keine Freude macht. Ich denke, dann sind wir auch höchstens gut, vielleicht sogar sehr gut, aber niemals genial, schon gar nicht brillant.
Nun ist ja aufgefallen, dass in den letzten Jahren, und das schreiben Sie ja auch, die Medien sich geradezu auf das Scheitern als Thema gestürzt haben. Das Scheitern hat sozusagen Konjunktur in dem Sinn, dass wir gerne drüber lesen, dass es positiv konnotiert ist, dass es uns entlastet, wenn wir sowas lesen. Aber es bleibt doch so ein Gefühl zurück, eigentlich im Alltag ist das nicht so toll zu scheitern. Also die Kosten sind ziemlich hoch, die seelischen, die finanziellen, die mitmenschlichen, was auch immer. Und da fühlt sich das dann schon wieder ganz anders an.
Ja und nein. Ich finde, das Scheitern ist auch wirklich sympathisch. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einem Empfang. Und jeder versucht ja zu brillieren mit dem, was er so besonders gut kann. Und wenn Sie dann stattdessen sagen, ach, so bei mir ist eigentlich nicht so gut gelaufen, erst hat das nicht geklappt und ja, jetzt bin ich gerade in der vierten Ehe und ich sehe auch schon da das Ende nahen, da wird eine andere Stimmung gestiftet, als wenn Sie sagen, ja, da habe ich den Preis gewonnen und das war auch so ganz klasse und überhaupt, ich bin der Hirsch und ewig jung. Das ist nicht so real. Ich finde, das Scheitern in dem Sinne stiftet das auch Nähe unter den Menschen. Man sollte vielleicht mal sagen bei einer Begrüßung, und was ist in Ihrem Leben schiefgegangen?
Was Sie jetzt sagen, führt ja eigentlich darauf hinaus, dass wenn das Scheitern zugegeben wird in einer geselligen Runde, dann entsteht ja nicht nur mehr Nähe, sondern auch eine ganz andere menschliche Atmosphäre. Und wie Sie ja gerade auch ausgeführt haben, diese Hirsche sind ja nicht unbedingt solche, die die Herzen zum Glühen bringen. Die ernten entweder Missgunst, Neid oder man zieht sie zurück, weil man überhaupt nicht mithalten kann. So gesehen wäre ja das Scheitern, das man zugibt, geradezu beziehungsstiftend.
Menschlichkeit ist doch schöner als Konkurrenz. Und wir sind doch so drauf aus, auch wiederum Teamgeist zu entwickeln und Win-Win-Situationen herzustellen. Und dann könnte man doch gerade mal so auch einsteigen. Und natürlich höre ich selber die Gegenargumente. Ja, wieso soll ich mich jetzt beim Vorstellungsgespräch richtig schlecht darstellen? Darum geht es nicht. Es geht darum, die menschliche Seite über die Hirschseite gewinnen zu lassen.
Was ist eigentlich, wenn man scheitert? Was fühlt man da? Sie schreiben von Selbstwerteinbruch, Frust, Entmutigung. Das ist nicht schön. Was mache ich denn dann, wenn das alles in mir hochwallt?
Das wallt in mir hoch, das ist ja ganz klar. Dann lasse ich es auch erstmal wallen. Und ich finde, es ist gut, sich frei zu wallen, aber sich nicht fest zu wallen im Scheitern. Und zu lernen, eben auch lässiger zu scheitern. Dann sagen, gut, das ist jetzt schiefgegangen, ich habe es nicht gekonnt, ich wollte es anders. Und das ist das Übel. Wir wollen es anders, so definieren wir ja auch alle das Scheitern. Ich will etwas und es kommt anders, als ich möchte. Und dann nenne ich das Scheitern. Und ich kann aber nicht, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, ich kann doch gar nicht sicher sein, dass das, was ich ursprünglich wollte, wirklich der ganz große Hit ist. Das kann ich doch gar nicht wissen. Und in diesem Bewusstsein sollten wir das Scheitern leichter nehmen. Gut, es kränkt den Selbstwert, aber 80% aller Menschen sagen im Nachhinein, dieses Scheitern war im Grunde mein großes Glück. Und warum können wir nicht mal per Vernunft und per Lebenserfahrung dieses im Nachhinein einfach etwas vorverlegen und sich zum Beispiel mit der Frage, was ist denn der Vorteil am Nachteil dieses Scheiterns? Jedes Scheitern, ich sage das jetzt mal so extrem, jedes Scheitern hat auch einen Vorteil und den gilt es herauszufinden.
Wenn Sie das so beschreiben, Ute Lauterbach, dann klingt es ja so, dass der Erfolg nicht immer so der Erfolg sein muss und das Scheitern nicht immer das Scheitern. Das sind ja alles Sachen, da ist das Leben ja nicht abgeschlossen, jetzt habe ich den Erfolg, sondern der wandelt sich und das Scheitern wandelt sich auch. Sie meinen, dass man das immer im Auge haben muss.
Sie suchen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nach einem Haltepunkt hinter dieser Relativität. Ist jetzt der Erfolg? Wandelt der sich? Wandelt sich das Scheitern? Was ist der Essenzpunkt dahinter? Und ich begreife den Essenzpunkt als den Punkt, wo ich mich frage, geht mein Leben auf? Geht meine Lebensrechnung auf? Das ist das Entscheidende. Und auch so mal betrachtet, diene ich dem Erfolg oder dient der Erfolg mir? Oder noch spitzer gesagt, diene ich dem Scheitern, indem ich es über mich gewinnen lasse? Oder dient das Scheitern mir? Wenn ich sage, das Scheitern, ich könnte ja auch mal die Position einnehmen und sagen, ha, klasse, ist schiefgegangen, das Scheitern dient mir wieder. Jetzt erkenne ich deutlicher, wo es lang geht. Also das Scheitern als kosmochirurgischen Eingriff in mein Leben verstehen. Was steckt denn wirklich dahinter, wenn es schief geht? Das heißt doch, mein Ego ist grad mal geplatzt. Das heißt es doch, Ego ist gerade schön platt auf der Strecke. Und da können wir uns alle spirituellen Disziplinen in Fernost und Nahwest angucken und die wollen alle das Gleiche, dass das Ego platzt. Und ich finde, wenn wir das lernen, und ich will nicht blauäugig oder beschönigend einfach umdeuten, aber wenn wir lernen, auch mal für möglich zu halten, dass in dem Scheitern ein Sinn stecken könnte, eben im Sinne einer Kurskorrektur. Das wäre doch ein völlig neues Denken und das würde doch uns Menschen in einem guten Sinne, jetzt nicht missverstehen, in einem guten Sinne demütiger machen.
Nun gibt es ja Menschen, die jetzt den inneren Reichtum des Scheiterns nicht ohne weiteres erkennen und von vornherein eigentlich ihre Ziele oder ihre Wünsche so klein halten, dass nach menschlichem Ermessen nichts schiefgehen kann. Es gibt ja tatsächlich auch Leben, die ohne große so Schwankungen und so weiter vor sich gehen. Da würden Sie ja auch ein Fragezeichen setzen. Also eben, ich kann ja sehr risikoreich leben in dieser oder jener Form und öfter auf die Nase fallen oder auch nicht. Und ich kann aber übrigens auch, wenn ich dem Scheitern ausweichen möchte, scheitern. Das Scheitern kommt, wann es will eigentlich.
Und ich kann ja sogar, um die Paradoxie auf den Gipfel zu treiben, ich kann ja sogar denken, ach, das läuft doch alles glatt, ach, ist doch alles gut und ach, ist das erfolgreich. Und genau in diesem Denken könnte ich das Scheitern perfektionieren, weil ich eben nicht den Mut habe, über meinen kleinen Vorgarten hinaus zu leben, dann habe ich sicher nicht gelebt. Und gleichzeitig stimmt auch das nicht. Wenn ich eine andere Lebensbiografie habe, dann ist eben dieses beschauliche, friedliche, klare, gute im Vorgarten, das nicht ehrgeizig bis ans Weltende stretcht, auch klasse. Es kommt immer, immer auf den Einzelnen an und da kommt es auf das Gefühl von Erfüllung an.
Sie haben vorhin die Demut erwähnt, dass es auch darum geht, dass wenn wir handeln, Vertrauen, Hingabe und das Gefühl, es darf auch schief gehen, uns eine ganz andere Einstellung zu dem gibt, was wir in die Hände nehmen. Und dann bekommt es auch eine Kontur, wenn Sie vom lässigen Scheitern sprechen.
Wenn ich in der Weise entspannt ans Werk gehe, was immer mein Werk ist, dann bin ich ja nicht blockiert innerlich. Ich habe keine Leistungsmesslatten, ich knebel mich nicht mit Perfektionismus. Ich mach's halt so. Und in diesem halt so bin ich automatisch erfolgreicher als in jedem ehrgeizigen Stretching. Am besten geht's, wenn ich absichtslos meine Sache mache.
Sie haben ja auch Prinzipien kreiert, die dem lässigen Scheitern zugrunde liegen. Grundlagen und Erfordernisse lässigen Scheiterns.
Also wenn ich nie scheitern will, dann bin ich in der Anstrengung. Und das nenne ich die Anstrengungsfalle. Die ist natürlich zu vermeiden. Ich könnte das Scheitern auch als Lernchance begreifen. Naja, dann habe ich wieder diese Grüße höherer Weisheit. Ich kann auch über mein Scheitern, könnte ich lachen. Das wäre auch fantastisch, weil ich dann mich nicht mehr so ernst nehme. Und das ist, glaube ich, die Bedingung oder das Prinzip, das über allen anderen Prinzipien steht, sozusagen ein Dachprinzip wie ein Dachfonds, dass ich eben sage, ich nehme mich nicht mehr so ernst. Und ich wäre vielleicht sogar bereit, mich zu blamieren. Stellen Sie sich mal vor, alle Menschen wären bereit, sich zu blamieren. Dann hätten wir viel mehr Spaß auf der Welt.
Konkret ist es aber so, dass wir eigentlich schon von Kindesbeinen an lernen, dass aus uns etwas werden soll. Und Eltern, die es gut mit ihren Kindern meinen, tatsächlich gut meinen, gucken ja auch, dass die nicht, ja, völlig neben die Gleise kommen. Sei es mit der Schulausbildung, gerade heute, wo die Ausbildung so wichtig ist und. Da fängt es ja eigentlich schon an. Und die Kinder geben sich Mühe, weil sie von ihren Eltern geliebt fühlen und die Eltern auch lieben, in der Regel, dass sie das auch irgendwie hinkriegen. Und da ist ja schon auch eine Schwierigkeit schon angelegt.
Ja, da ist das ganze Übel schon angelegt. Wir wollen das Beste und erreichen in diesem Besten, in Anführungsstrichelchen, eben nicht das Beste. Wenn wir den Kindern sagen, gib dir Mühe, dann ist das die falsche Botschaft. Wenn wir den Kindern sagten, Kind, streng dich nicht so an, mach's mal mit Leichtigkeit. Das wäre eine viel bessere Botschaft, aber wir wagen diese Botschaft nicht, weil diese Werte ja in uns selber sind. Wir haben die ja schon längst internalisiert. Und dann müssten wir ja, dafür setze ich mich ein, müssten wir ja erstmal in uns selbst eine Wertereform betreiben, bevor wir leichten, freien Herzens unseren Kindern sagen können, mach's dir leicht und jetzt meine ich das nicht im Sinne einer Müßiggang, Faulheits-, Sofa-, Abschlaffgesellschaft, sondern ich meine das im Sinne von die Quellen der eigenen Genialität freilegen. Und das heißt eben auch konkret mit den Kindern und den Begabungen der Kinder und das heißt auch der Begeisterung der Kinder mitgehen und dann eben sagen, du brauchst nicht zu wissen, wie der Flusskrebs sich fortbewegt. Wenn du so ein tolles Talent hast zu zeichnen, dann mach das. Und das heißt, wir hätten mutiger zu sein als Erwachsene. Und ein konkreter Schritt wäre, dass wir das Schulfach Lebenskunde einführen, wo wir eben lernen zu leben. Und wenn wir unseren Kindern sagen könnten, ach Schatz, aus dir muss nichts werden, du bist ja schon. Das wäre, glaube ich, auch eine schöne Botschaft.
Ute Lauterbach, Sie waren mal Gymnasiallehrerin für Englisch und Philosophie. Sie haben im Vorgespräch gesagt, das sei schon ziemlich lange her. Mich wundert nicht, dass Sie nicht mehr im Schulunterricht tätig sind.
Ja, mich wundert das auch nicht, obwohl ich es sehr gerne gemacht habe und es auch einfach großartig fand, es anders zu machen. Und ich habe meine Schüler geliebt und die haben auch mich geliebt, ja, weil ich es anders gemacht habe. Ich habe zum Beispiel von den Schülern nicht verlangt, aber ich habe es ihnen nahegelegt, die Hausaufgaben nicht zu machen, das aber dann auch mutig sagen zu können. Und es hat keine negative Konsequenz. Und ich habe mit diesem mutigen Andersmachen so positive Erfahrungen gemacht. Die Schüler sind samstags um 7 Uhr vor offiziellem Unterrichtsbeginn in die Schule gekommen, weil wir eine neue Art des Vokabellernens ausprobieren wollten. Also die waren intrinsisch motiviert, die haben sich total mitreißen lassen und ich auch. Und es geht anders, da wo die Begeisterung ist.
Offensichtlich hatten Sie da auch eine scheiterfreundliche Grundhaltung, eine fehlerfrohe Grundhaltung, die ja im Schulunterricht ziemlich wichtig ist. Und in Ihrem Buch haben Sie auch so ein paar Zitate, die eigentlich noch schön in das passen, was Sie sagen, zum Beispiel von dem Moby Dick-Autor Melville, der gesagt hat, es ist wesentlich besser, dabei zu versagen, du selbst zu sein, als erfolgreich jemand anderen nachzuahmen.
Das ist ein toller Anspruch, der in diesem Satz zum Ausdruck kommt. Und das ist so eine Herausforderung, wirklich herauszufinden, wer bin ich denn? Was ist denn meins? Denn wir laufen doch als Imitate durch die Landschaft. Erst imitieren wir Vati und Mutti, dann die Stars, die uns das glückliche Leben vorgaukeln. Und da wirklich auf sich zurückzukommen, das finde ich ist eine ganz große Herausforderung und herauszufinden, was macht mich glücklich. Das sinnvollste Feedback ist da das eigene Erleben. Es gibt so einen Satz aus China, der heißt, entweder du meisterst das Leben lächelnd oder du meisterst es gar nicht. Und da, wo ich innerlich lächeln kann, also das innere Lächeln, sagen, oh ja, das ist gut, da bin ich ich. Und das ist die Erfolgsspur zum glücklichen Leben.
Wenn Sie so davon sprechen, so was macht mich glücklich, mich jetzt, also nicht in diesem ganzen Anpassungsapparat, dann ist das das eine, aber mir ist dann immer etwas unwohl, weil ich finde, sind wir auf der Welt nur um uns glücklich zu machen, sind wir nicht auch auf der Welt, um andere glücklich zu machen? Und da sieht das für mich schon wieder ein bisschen anders aus. Also ob ich jetzt für mich scheitere oder ob an meinen Scheitern beruflich oder so die Existenz meiner Familie hängt etwa. Das, finde ich, vergeht einem das Lächeln doch auch schon leicht.
Ja, leider vergeht es einem da so leicht. Und ich finde es toll, dass Sie so in dieser Position bleiben, weil das stachelt ja immer wieder den wunden Punkt hoch. Also ich scheitere, wenn ich nur auf mich schaue. Das ist ja jetzt so die These, die Sie da bringen, wenn ich sage, ich habe das glückliche Leben. Das stärkt ja, so würde man sagen, den Egoismus. Und das wollen wir ja gerade nicht, weil wir ja soziale Wesen sind. Es ist ganz einfach. Ich muss erstmal selber okay sein, bevor ich mich anderen widmen kann. Dass ich bei mir selber nicht mehr anecke. Und je weniger ich bei mir selbst anecke, umso sozial geschmeidiger, sozial fähiger bin ich. Und immer da, wo ich nicht in mir selber rundlaufe, bin ich auch unleidlich und bin auch nicht nützlich für andere und kann auch andere nicht froh machen. Also ist der Beginn immer die eigene Person. Also erstmal Ich-Stärkung und dann Ich-Transzendierung. Jack Engler hat das schön gesagt, du musst erst jemand sein, bevor du niemand sein kannst. Also die Ich-Stärke ist nicht mit Egoismus zu verwechseln. Egoismus ist im Grunde Ich-Schwäche. Das ist der Auswurf von Ich-Schwäche.
Was mir bei Ihnen auch noch aufgefallen ist, dass Sie ja dazu neigen, die Dinge auch mal wieder anders zu wenden, was man ja auch ein bisschen können muss, wenn man in Ihrem Sinn blühend scheitern möchte, dass man das auch mal anders anguckt. Und so sagen Sie ja zum Beispiel auch Redensarten ändern. Also eben, man soll den Tag durchaus vor dem Abend loben und von wegen, es ist zu schön, um wahr zu sein. Nein, es ist zu schön, um unwahr zu sein. Sind das Pointen oder meinen Sie das richtig ernst?
Ich meine das natürlich richtig ernst. Und es zeigt ja so auf, wie konditioniert wir sind in unserem Denken. Und ich meine wirklich ein tiefes Umdeuten und nicht ein Beschönigen.
Heute klagen ja viele Menschen, dass man ja zwar einerseits mit Masken leben muss, so im Öffentlichen, aber dass das irgendwie nie aufhört und dass man eben auch nicht zu sich kommt. Sie hatten ja schon am Anfang gesagt, wie nett wären Festivitäten, wenn man sich blamierte, leichter sich blamierte, wenn man eben nicht auf der Hirschebene sich darstellte, sondern halt sagen würde, dies ist mir nicht geglückt, jenes ist mir nicht geglückt und nicht sozusagen die ganze Leistungskapazität einem Menschen, der mich gerade erst kennenlernt, so entgegenschleudert. Ist das ein schöner Wunsch, eine schöne Idee oder meinen Sie, sowas könnte sich auch irgendwie leben lassen, verwirklichen lassen in einer Zeit, wo ja wirklich sehr viel Konkurrenzdruck ist? Ist das etwas, was Sie eigentlich anbieten, damit die Menschen sich das mal so vorstellen und sich das so zurechtträumen? Oder wie sehr ist das für Sie auch was Praktikables im richtigen Leben?
Es ist in dem Sinne praktikabel, als ich nicht abhängig davon bin, dass ich den Job bekomme, dass ich die Anerkennung bekomme, dass dieser Schwachpunkt bei mir von anderen wieder ausgebügelt wird. Das ist die Voraussetzung dafür und ich selber praktiziere das auch. Also ich blamiere mich gerne mal.
Sagen Sie ein Beispiel.
Beispiel mit den Empfängen, das ist immer so. Dann sage ich mir immer vorher, ach ja gut, es gibt ja meistens was Leckeres zu essen. Und dann guckst du halt, dass du mit irgendjemand gut reden kannst. Und gut reden heißt für mich authentisch reden und echt reden. Und das ist auf Empfängen ja nicht so das, was von selbst so geht. Und ich mache das dann einfach trotzdem. Und ich habe da gute Erfahrungen mit, weil das macht dann anderen auch mehr Spaß auf so einer menschlicheren Ebene. Und manchmal, das muss ich natürlich auch zugeben, geht es schief. Und dann empfindet man mich als komisch. Das ist egal. Braucht halt einfach Mut.
Sie halten ja Vorträge. Haben Sie das Gefühl, dass die Menschen auf ihren Ansatz, das Scheitern zu wenden in einem eben blühenden, lebensfrohen Sinn, dass die das sehr gerne hören, dass die dafür sehr offen sind?
Das ist ganz leicht und eindeutig zu beantworten. Ich mache immer die Erfahrung, dass ich die Herzen von 95% der Vortragsbesucher und Seminarbesucher erreiche, weil mein großer Wunsch ist ja, nicht etwas zu erzählen, was nicht die Erfahrung von jedem Menschen ist. Ich möchte eigentlich die Erfahrung, die wir alle haben, aussprechen. Und wenn ich etwas sage, wo sich jemand überhaupt nicht wiederfindet, dann gibt es nur die Möglichkeit, ich habe es schlecht formuliert oder ich habe mich geirrt oder der andere hat mich wirklich nicht verstanden. Und wenn ich mich geirrt habe und jemand macht mich darauf aufmerksam, dann ist das doch wunderbar. Dann kann ich wieder revidieren oder vielleicht noch präziser formulieren. Ich möchte nicht recht haben. Gertrude Stein hat das so schön gesagt, es ist so leicht, Unrecht zu behalten, wenn man nicht glaubt, was man sagt. Also ich glaube zwar schon, was ich sage, aber ich kann auch Unrecht haben. Ich kämpfe nicht für irgendwas. Es geht mir nur darum, dass wir alle dichter an den Punkt in uns kommen, wo wir das spüren, wofür sich alles lohnt.
Und das kulminiert sich bei Ihnen im Scheitern.
Sie sind ja lustig. Das Scheitern ist eine größere Selbstkonfrontation, als wenn alles glatt läuft. Und die Selbstkonfrontation kann ja mich komplett in Frage stellen, kann mein ganzes Leben in Frage stellen, kann mich dazu herausfordern, dass ich meine Werte, meine Ziele, alles neu überdenke. Und von daher kann mich das Scheitern in einem tieferen Sinne zum Wesentlichen hinführen als irgendein lauer Karriereerfolg.
Ute Lauterbach, zum Schluss noch einen Spruch, einen Zen-Spruch, den Sie anbieten, wenn man liest, was Sie geschrieben haben. Der heißt, jetzt wo mein Haus abgebrannt ist, sehe ich den Himmel viel besser. Klingt ja auch wunderschön, macht so frei. Und ich komme jetzt immer so fürchterlich vernünftig und irdisch und sage, ist aber trotzdem grässlich, wenn man kein Haus mehr hat. Man kann ja auch unter dem schönsten Himmel schrecklich frieren.
Ja, wie kann ich mich jetzt noch glaubwürdig halten, um nicht als idealistische Spinnerin dazustehen? Das ist es ja im Grunde. Was da auch mitschwingt, es geht mir darum, und dieser Spruch ist natürlich extrem, den Blick auf das zu richten, was wir entbehren können und nicht auf das, was wir brauchen. Das kann ja dann jeder mal für sich fühlen. Und dann brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Die Entbehrenliste, das ist wie wenn Horizonte der Freiheit aufgerissen würden. Und ich scheitere nicht gerne, das sage ich auch. Ich finde das erstmal nicht gut, aber unterm Strich und hinterher. Und wenn wir lernen, es neu zu sehen, neu zu begreifen, dann macht das Scheitern frei. Das Scheitern macht das Herz auch weiter und weicher.
Das war Kontext mit der Philosophin Ute Lauterbach zum Thema Vom Scheitern zur Lebensfreude. Am Mikrofon verabschiedet sich Angelika Schett mit folgenden Hinweisen. Sie können diese Sendung auch im Internet hören, als Podcast beziehen oder dort auf CD bestellen unter www.ds2.ch. Telefonische Bestellungen beim Radiokiosk unter 0848 840 800. Das Buch von Ute Lauterbach heißt Lässig scheitern und ist im Kösel Verlag erschienen.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.